Aufnahme, Präsentation. Also, wir haben das heute schon mehrfach gesagt, ich habe das schon mehrfach auch ausgebetet. Wir haben die Zusage von Jesus, wir haben die Zusage vom lebendigen Gott, dass er bei uns ist. Er sagt, ich bin bei euch, ich bin alle Tage bei euch. Wenn du in Schwierigkeiten bist, bin ich da. Wenn es dir gerade richtig gut geht, bin ich da. Das steht sozusagen gar nicht zur Debatte. Ob wir das erfahren in jeder Situation, ob wir das spüren in jeder Situation, ob wir Glauben dafür haben, das sind Variablen drin, zweifellos. Aber er ist da. Er hat es zugesagt, er hält sein Wort. Er sagt, ich werde dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Die spannendere Frage ist immer wieder, ob wir da sind. Also seine Gegenwart ist nicht das Problem. Frage ist, bin ich bei ihm? Bin ich da? Nehme ich das überhaupt wahr, wenn er reden will? Bin ich bereit, ihm zu begegnen? Ich habe vorhin am Anfang der Lobpreiszeit euch eingeladen zu diesem inneren Schritt. Ich mache mich jetzt auf, dir zu begegnen, Herr. So, sonst manchmal rutscht das so an uns vorbei. Manchmal lese ich ein Kapitel in der Bibel und hinterher denke ich, was habe ich eigentlich gerade gelesen? So, ist so, ja, Gedanken waren irgendwo anders und trotzdem gut in der Bibel zu lesen. Und Gott gebraucht das trotzdem, auch wenn du irgendwo einen Faden verlierst. Aber das ist die Herausforderung, ob wir denn da sind. Und ich glaube, da hinein spricht Jesus in Johannes 15 und ich möchte die Verse 1 bis 17 durchlesen. Ich habe auch eine kleine Präsentation, ich weiß nicht, die müsstest du im Song wie mal haben. Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt, und werdet meine Jünger. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt ihr in meiner Liebe, so wie ich meines Vaters Gebote gehalten habe und bleibe in seiner Liebe. Das habe ich euch gesagt, auf dass meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch hinfort nicht Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Auf das, worum ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Amen. Manchmal mache ich eine schöne PowerPoint und lege sie dann in den falschen Ordner ab. Das könnte passiert sein, aber müsst ihr einfach konzentriert zuhören. Also die spannende Frage ist, sind wir bei ihm? Jesus lädt uns ein in die Gemeinschaft mit ihm. Er lädt uns ein, bei ihm zu bleiben. Das ist das Stichwort, was hier immer wieder vorkommt. Wenn ihr Johannes lest, ob das sein Evangelium ist oder seine Briefe oder auch die Offenbarung, ich gehe davon aus, dass das alles der gleiche Johannes geschrieben hat, merkt ihr immer wieder, wie er so etwas kreist in seinem Reden. Also es gibt andere Autoren, auch in der Bibel, die sehr stringent so von A nach B nach C nach D gehen. Bei Johannes ist eher so, dass du denkst, ey, das hat er doch gerade schon mal gesagt, aber jetzt sagt er es nochmal anders. Also erst Johannesbrief ist ganz klassisch. Unser Gründer Wolfram Kopfermann hat mal so ein Bibelwochenende über den ersten Johannesbrief gehalten, hat mit Kapitel 4 angefangen, dann war ein Text aus 2, dann aus 1, dann aus 3, weil er sagte so, die Themen kommen sowieso immer wieder, kann man auch thematisch ordnen. Und das merkt ihr hier, die Themen kommen immer wieder, wenn ihr in mir bleibt, wenn ich in euch bleibe und so. Ich habe das mal durchgezählt, es gibt so ein paar Stichworte hier. Das Wort bleiben kommt in diesen, 17 Verse, 12 Mal vor. Liebe oder lieben, 9 Mal. Und dann ist auch noch, da kommen wir auch gleich drauf, von Frucht oder von Frucht bringen, nochmal 8 Mal die Rede. Also so, habt ihr ja, wenn ihr aufmerksam zugehört habt oder wenn ihr es vor euch habt, könnt ihr nochmal reingucken, mal Punkt immer hinter die Worte machen, gucken, ob ich richtig gezählt habe. Also das ist die Einladung, in ihm zu bleiben. Es geht dabei um Liebe. Und es geht auch darum, dass wir Frucht bringen. Ich habe ja vorhin in einem schönen Choral, mach mich fruchtbar im Geist oder so ähnlich. Und das ist auch meine Gliederung, per Statistik sozusagen. Jesus lädt uns ein, zu bleiben. Und zwar bei ihm zu bleiben, nein, in ihm zu bleiben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Immer wieder, bleibt in mir, Vers 4, und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Das Erste, was mir auffällt bei dem Bild, was Jesus verwendet, also ich bin gebürtiger Niedersachse, da ist der Weinanbau noch nicht so fortgeschritten. Weinstock ist praktisch der Stamm der Pflanze und die Reben sind die Zweige, mal jetzt so für Botanikexperten wie mich. Das Spannende ist, du musst einem Zweig, einem Ast nicht sagen, streng dich doch mal an, dass du am Stamm bist. Also diese Verortung im Stamm, im Weinstock, ist das Natürlichste auf der Welt. So, wenn ich dir sage, jetzt bitte für die nächsten 30 Minuten, Laurin, achte mal drauf, dass du die Schwerkraft wahrnimmst und unten bleibst. Du gibst dir Mühe, okay, ich gucke mal auf 12.05 Uhr, okay, 30 Minuten. Also so, das klappt meistens ganz gut, auch ohne Instruktionen. Das ist immer praktisch, ne? Sonst wenn was runterfällt, müsstest du immer die Leiter holen oder so, gerade hier in so einem Raum wie hier. Also, Jesus gebraucht ein Bild, bei dem es nicht wahnsinnig anstrengend wirkt oder klingt, sagen, in ihm zu bleiben, so wie ein Ast am Baum bleibt. So, das ist nochmal. Genau genommen kannst du bei dieser Pflanze noch nicht mal so genau sagen, wo hört denn der Weinstock auf und wo fängt die Rebe an. Also Weinstock ist eigentlich das Ganze. So, wo hört mein Körper auf und wo fängt mein Arm an? Ne, der Arm gehört ja zum Körper. Ja? Also Jesus hat so ein Bild, was sehr diese Integration betont. Es ist ein die natürlichste Verordnung. Jetzt spricht er über unsere Beziehung zu ihm. Und wir sind als Menschen, die erstmal getrennt von Gott leben, nicht natürlicherweise ganz nah bei Jesus. Aber als Menschen, die Leben bei Jesus gefunden haben, sind wir, Paulus gebraucht nur das Bild in einem etwas anderen Zusammenhang, eingepflanzt oder eingepfropft. Wir gehören jetzt dazu, wir sind eingewachsen. Ja? Wir hatten das im Wochenspruch, eine neue Schöpfung. Und da ist unser natürliches oder unser übernatürliches, wenn du willst, Habitat, ist in Christus. Das ist da, wo wir sind, wenn wir Christen sind. Das ist für uns, wenn Jesus in dein Leben gekommen ist, wenn du zu Jesus gekommen bist, ist es das Natürlichste auf der Welt, dass du in ihm bist und dass du in ihm bleibst. Aber es ist offensichtlich nicht, und da wird das Bild gesprengt, es ist nicht automatisch. Also dem Ast musst du das nicht sagen, am Baum zu bleiben. Dem Laurin musst du das nicht sagen, dass er nicht wegfliegen soll. Vermutlich, Uhr läuft. Aber uns musst du das anscheinend sagen, dass wir in Christus bleiben sollen. Und gucken wir gleich nochmal drauf, was das heißt. Vorher noch die Frage, wie sind wir denn da reingekommen? Und ich habe es eben schon ganz kurz angeteasert. Also wie kommt das, dass wir in ihm sind? Wir reden üblicherweise, und ich habe das eben auch ganz kurz getan, reden wir davon, dass jemand anfängt, an Jesus zu glauben, dass er sich bekehrt, dass er sein Leben Jesus gibt, dass er sich für Jesus entscheidet. Haben wir verschiedene Vokabeln immer wieder für die gleiche Sache. Und es ist kostbar. Du bist nicht einfach Christ, weil du eben christlich aufgewachsen bist. Ja, wenn wir hier Zeugnisse hören von Leuten, wie sie zum Glauben gekommen sind, bei Mitgliederaufnahme oder Taufe, dann ist oft erst, ja, ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen oder so oder nicht. Aber der entscheidende Punkt ist, dass eben irgendwo dieser Punkt kommt, wo du sagst, das ist nicht nur der Glaube meiner Großeltern, sondern das ist auch mein Weg. Ich will selber zu Jesus gehören. Also ganz kostbar, ganz wichtig, dass ich das selber für mich klar habe. Aber vielleicht erinnert sich der eine oder andere Ranger, ich habe auf dem Bundescamp, schon ein bisschen her, habe ich über die zweitwichtigste Entscheidung geredet. Wisst ihr noch, was das war, die zweitwichtigste Entscheidung? Isaac. Genau, unsere Entscheidung für Jesus, da haben die Mitarbeiter dann ein bisschen angefangen, sich Sorgen zu machen, gesagt, deine Entscheidung für Jesus ist deine zweitwichtigste Entscheidung. Wir müssen mal über das Taschengeld reden, du weißt das noch nach drei Jahren, das ist ja großartig. Die zweitwichtigste Entscheidung, warum? Weil die wichtigste Entscheidung deines Lebens die Entscheidung ist, die Jesus für dich getroffen hat. Er gesagt hat, ich kann mich tausendmal dafür entscheiden, die Deiner zu heiraten, oder konnte. Wenn sie nicht auch Ja gesagt hätte, hätte mir das nichts genützt. Ja, wenn Jesus nicht sagt, ja, komm zu mir, ja, ich will, dass du bei mir bist, dann kann ich mich 100-mal entscheiden, aber das bringt nichts. Aber er sagt ja, und er ist der sich auf den Weg gemacht hat, er ist der die Herrlichkeit des Himmels verlassen hat. Er war in Ewigkeit eins mit dem Vater, sagt er auch gleich nochmal. Und er reißt sich los aus dieser engsten Gemeinschaft, um Mensch zu werden, um zu leiden, um zu sterben. Das war nicht ein Betriebsunfall auf dem Weg, Berufsrisiko von Propheten, sondern das war das Ziel. Er ist gekommen, um zu sterben, damit wir leben können. Und hier sagt er es so in Vers 16, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und bestimmt, dass ihr hingeht und so weiter. Also man könnte sagen, ja, ihr habt, ja, also als Jesus gesagt hat, folgt mir nach, da haben die schon auch die Entscheidung getroffen, dass sie dann aufgestanden sind und mitgegangen sind. Die hätten auch sagen können, wer bist du dann? Ne? Oder so wie reiche Jüngling, Kosten überschlagen, nein, danke. Also Sie haben auch schon eine Entscheidung getroffen, aber entscheidend ist, dass Jesus irgendwann, und da war es halt ganz buchstäblich, da an bei Johannes und Jakobus, als die da, die beiden Brüder am See saßen, vorbeigekommen ist und gesagt, ihr beide, folgt mir nach. Und die sind aufgestanden und mitgegangen. Jesus, sagt Paulus im Epheserbrief, Gott hat dich erwählt, ehe der Welt grundgelegt war. Gesagt, ich möchte, dass du in Ewigkeit zu mir gehörst. Dass du in mir bist. Und du bist, und das ist dann Wirklichkeit geworden an dem Punkt, wo du das im Glauben auch ergriffen hast und auch dein kleines Ja zu Gottes großem Ja gegeben hast. Und du bist in ihm, ist jemand in Christus. Das ist auch die Formulierung im Wochenspruch. So ist er eine neue Kreatur. Und jetzt sagt er, wir sollen bleiben. Wie mache ich das? Ich habe gesagt, dass wir in ihm sind, ist natürlich, aber es ist nicht automatisch. Also ich kann offensichtlich mich ablenken lassen, andere Dinge suchen, und er lädt uns ein, ja, ihn zu suchen. An ihm dran zu bleiben, da aktiv zu sein, bleibt in mir. Wer in mir bleibt und ich in ihm. Ich kann mich offensichtlich entscheiden, auch in anderen Dingen zu bleiben, anstatt in Christus. Ich kann zum Beispiel in meinen Sorgen bleiben. Es gibt ja Leute, die geben viel Geld aus für Meditationsseminare. Ich bin überzeugt, wir sind alle Experten in Meditation. Meditation heißt, in deiner Seele, in deinen Gedanken umkreist du einen Gegenstand oder, wenn es buddhistisch ist, keinen Gegenstand. Und wir meditieren oft dann unsere Probleme und unsere Sorgen. Und da kannst du lange, ich meine nicht, dass man Pläne macht und ne, die Dinge angeht, sondern dass man so in dieser Drehung bleibt, die eigentlich auch fruchtlos ist. Ich kann in meinen Ängsten bleiben. Was passiert aber, wenn? Und wenn mein Sohn nach Liberia fährt und da könnte ein Löwe kommen und ihn fressen. Und was ist dann? Und so weiter. Und also auch das ist wieder nicht eine Angst, die jetzt produktiv was bringt. Also wenn der Löwe auf dich zukommt und du eine emotionale Reaktion hast, dann kann das ganz nützlich sein, um dir Beine zu machen. Aber wir können da drin bleiben, in dieser Angst. Oder wir können in unserer Schuld bleiben. Ja, da hat mir einer gesagt, dass Gott mir vergeben hat, aber ich hänge immer noch da drin fest, was ich damals gemacht habe. Das verzeihe ich mir nie. Weil Gott hat schon vergeben. Du, denk immer, haben wir höhere Maßstäbe als Gott? Also wir können da, ihr versteht, was ich sagen will. Du kannst die Liste auch noch fortsetzen von Dingen, in denen, du kannst auch in deiner Geschäftigkeit einfach bleiben. Ist immer so viel zu tun. Arbeit ist nie fertig. Und das fantastische Angebot bei Gott ist, Angebot und Gebot im Sabbat, ist, dass er nicht sagt, und wenn du alles fertig hast, dann sollst du ruhen, sondern er sagt, hey, wir zählen einfach runter, bis 7. Kriegst du mit 2 Händen hin. Und dann machst du Pause. Und was dann nicht getan ist, das kann dann noch einen Tag warten. Und dann zählst du wieder von vorne. Dass du aus deiner Geschäftigkeit rauskommst. Und das ist ein Angebot, um in ihm zu bleiben. Da bin ich schon beim Praktischen. Ich kann in ihm bleiben, indem ich die Begegnung mit ihm suche. Im Persönlichen, dass ich sage, ja, ich will immer wieder einchecken. Ich kann den ganzen Tag durchwuseln und die verheiratet sind, wissen auch Ehepartner, man kann aneinander den ganzen Tag vorbeilaufen. Markus, ja, wie geht's dir? Und man nimmt sich gar nicht richtig wahr. Und vielleicht mit einem unsichtbaren Gott ist es vielleicht noch leichter. Bewusst Zeit nehmen. Da geht es nicht darum, irgendwelche Regeln zu erfüllen, wie die stille Zeit sein muss. Aber du brauchst Zeiten, wo du ihm begegnest. Du sagst, hier bin ich. Du sagst, ja, ich will den ganzen Tag in Verbindung bleiben, aber das muss irgendwo geankert sein, dass du eine besondere Zeit hast für die Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und das ist auch wunderbar, wenn wir das gemeinsam machen. Deshalb ist es so kostbar, dass wir Gottesdienst feiern können. Dass wir gemeinsam anbeten, dass wir gemeinsam auf sein Wort hören. Und es ist so kostbar, wenn ich die Grundsatzentscheidung getroffen habe. Sage, ja, ich bin da. Nicht, ich bete jede Woche darüber, ob der Herr möchte, dass ich heute mal in den Gottesdienst gehe und wenn ja, wo. Sondern ich sage, das ist einfach eingetaktet. Ich zähle runter bis 7. Dann muss ich ein bisschen auf die Uhrzeit achten und dann bin ich da. Weil ich da die Möglichkeit habe, dem lebendigen Gott zu begegnen. Und ja, in seinem Wort zu sein, das sagt er ja auch. Wenn meine Worte in euch bleiben. Das ist Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Übrigens, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt. Es ist gut, wenn wir uns mit Gottes Wort füllen. Und wiederum, ich habe alles Verständnis für Leute, die viel schlechte Erfahrungen mit irgendwelchen Bibelleseplänen gemacht haben und immer frustriert waren und so weiter. Kenne ich alles. Aber wir sagen, okay, komm drüber weg. Es ist ganz, ganz einfach, wenn ich nicht regelmäßig im Wort Gottes bin, werde ich nicht wachsen. Es ist nirgends geschrieben, wie viel das dann sein muss und wie in welchem Takt und so weiter und ob Hörbuch auch geht. Was dir dann hilft, das hilft dir dann. Aber du brauchst Gottes Wort in deinem Leben. Ganz praktische Sache, die mir hilft, ist, dass ich irgendwann wieder angefangen habe, Bibelverse auswendig zu lernen. Also ich hatte so eine Karteibox, ich habe die ja schon mal vorgezeigt, aus meinem Studium noch und das war dann irgendwann eingestaubt und irgendwann habe ich die wieder aktiviert. Und wenn ich meine Bibel lese, mache, dann ein Vers fällt mir auf irgendwie, dann schreibe ich den auf, kommt der da rein. Und dann wandern die hoch, wenn ich die irgendwie drauf habe und wenn ich es dann wieder vergessen habe, dann rutschen die wieder nach vorne. Und so, ihr kennt die Technik, es gibt auch Apps dafür, kann man alles auch digital machen natürlich. Aber es ist einfach eine Übung, dass ich mich mit Gottes Wort fülle. Das ist manchmal ganz praktisch, wenn ich im Gebet, habe ich plötzlich Wort Gottes einfach in meinem Geist. Der Heilige Geist erinnert uns, hat er gesagt, an das, was wir schon wissen. Will ich dir Mut machen. Und wenn du sagst, ich habe so ein Gedächtnis wie ein Sieb, macht nichts, nimm dir 10 Verse und fang immer wieder von vorne an. Es geht ja nicht darum, dass du irgendeinen Wettbewerb gewinnst, sondern dass du Gottes Wort in dir bewegst. Psalm 119, Vers 11 ist auch in meiner Karteibox. Gucken. Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wieder dich sündige. Auch kein Automatismus, aber es hält mich in ihm und in seinem Wort. Ich mache dir Mut dazu. Und bleibt in meiner Liebe. Das ist dann das große Gebot und das ist gleich die Wendung zum nächsten. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Vers 9, bleibt in meiner Liebe. Und das ist das zweite Stichwort hier, ist lieben. Und wie gesagt, 9-mal in dem kurzen Text. Die Liebe ist nicht einfach ein Gebot, was er uns gibt, sondern es ist das Geschenk. Was sagt Jesus? Lass uns das. Manchmal, das ist das Gute beim Auswendiglernen, dass du das nicht nur einmal drüber liest, sondern immer wieder kaust. Wie mich mein Vater liebt, sagt Jesus. Wie liebt der Vater Jesus? Ich habe eben schon davon gesprochen, dass sie eine ungetrübte, konfliktlose Gemeinschaft in Ewigkeit hatten, schon zu diesem Zeitpunkt, vor Grundlegung der Welt. Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist in innigster Gemeinschaft. Eine engste Liebesbeziehung. Und Jesus sagt, er sagt jetzt nicht, wie mich mein Vater liebt, so sollt ihr mich jetzt auch lieben. Sondern er sagt, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich dich. So liebe ich dich. Wie der Vater den Sohn liebt, so liebt der Sohn dich. Und dann ist die Einladung, und jetzt bleibt doch in dieser Liebe. Also das ist so, ich habe so ein Bild von so einem warmen Wannenbad. Ja, ich habe euch das eingelassen. Lasst euch da rein, bleibt da drin, genießt das. Saugt das auf, du darfst das genießen für dich. Dass Jesus dich so sehr liebt. Bevor irgendeine Forderung kommt, irgendwie die Aufforderung, die kommt auch, ja, dass wir dann auch lieben. Das ist auch die natürliche Folge. Und wenn du da lange in dieser Wanne warst, dann riechst du auch nach dem Zeug, was da drin war. Ne? So wie du dann nach der Liebe des Vaters riechst. Aber das Erste ist, dass du ruhen kannst in seiner Liebe, dass du verwurzeln sein kannst in seiner Liebe. Und das gilt nicht nur am Anfang einmal, das ist unsere Message für Neue. So, und dann hinterher, jetzt gibt es nur noch Arbeit. Ich war irgendwann mal in dieser Falle drin, dass ich dachte, ich bin jetzt hier Leiter, ich muss mich jetzt um die anderen kümmern. Und der Vater hat mir klar gemacht, hey, du kannst zu mir kommen als Kind. Immer. Das ist nicht das Anfängerprogramm. Sondern werden wir nie absolvieren. Wir können in seiner Liebe baden. Wir haben das in unseren Werten im letzten Jahr formuliert, in unseren High Five, dass wir gesagt haben, erster Punkt, wir sind Liebende. Und da ist diese Verbindung mit der Liebe des Vaters gemeint, geliebt. Und darum wollen auch wir. Aber das ist verankert in dieser Liebe Gottes. Und du kannst dich immer wieder neu in dieser Liebe verankern. Und alles, was du tust, darfst du tun aus dieser Liebe heraus. Und mancher hat das schon erlebt, wenn du anfängst, Gott zu dienen, Menschen zu dienen, aus einer anderen Quelle heraus, als aus dieser Liebe. Pflichtgefühl, schlechtes Gewissen, Ehrgeiz, besser sein wollen als die anderen. Das wird toxisch. Es trägt nicht auf Dauer. Ich habe mich mit 16 bekehrt, habe sehr schnell sehr viel gemacht. Wir haben einen Schülerkreis gegründet und dies und das. Und ich habe irgendwann relativ bald gemerkt, das war nicht getragen von ihm. Das wurde dann Aktivismus. Und das hält nicht vor. Und noch schlimmer ist, wenn es vorhält, aber es wird toxisch. Und dann bist du irgend so ein religiöser Funktionär, der aber ungenießbar ist. Nein, das, was wir tun, da wollen wir schöpfen aus seiner Liebe. Und dann gehen wir die Schritte auch weiter. Ja, wenn ihr, also bleibt in meiner Liebe, okay, ich habe ein Bild von der Badewanne, habt ihr jetzt alle vor mir. Und dann sagt er aber weiter, wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt ihr in meiner Liebe. So wie ich meines Vaters Gebote gehalten habe und bleibe in seiner Liebe. Das habe ich euch gesagt, auf dass meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Also Gehorsam ist hier eingemantelt in Freude. Das bringen wir vielleicht nicht immer so zusammen, die beiden Begriffe. Aber wieder, habt die Beziehung von Jesus zum Vater vor Augen. Wenn er auf den Vater hört, dann tut er das nicht zähneknirschend, sondern jetzt muss ich das auch noch machen, sondern ja, voller Freude, weil diese Liebe so groß ist. Und so können wir sogar Dinge machen, die wir vielleicht, wo wir vielleicht erst im Moment gar nicht Lust zu haben. Aber weil wir eingehüllt sind in die Liebe Gottes, sagen wir, okay, dann mache ich es gerne mit dir, weil es mit dir ist. Wie ich das mache. Also das Beispiel ist immer wieder Jesus, der in der Liebe des Vaters ruht. So können wir aus der Liebe des Vaters heraus aktiv sein in einer Liebesbeziehung. Dann geht es ja weiter. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch hinfort nicht Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Also Paulus nennt sich oft ein Knecht oder sogar ein Sklave Christi, so in seiner Selbstvorstellung in den Briefen. Ja, ich diene Jesus. Und er benutzt das Wort, was nicht ist leitender Mitarbeiter, sondern Doulos. Das ist der Sklave tatsächlich. Also in einer Weise, ja, dienen wir eben einfach und sind ihm gehorsam schuldig. Aber Jesus sagt, ich nenne euch Freunde. Und das wusste Paulus auch. Und diese Freundschaft ist eine Freundschaft mit dem Herrn des Universums. Und deshalb ist sie von Gehorsam geprägt. Also wenn ein Freund zu dir sagt, du bist dann mein Freund, wenn du genau alles machst, was ich dir sage, würde ich sagen, lauf. Ja, also das ist, unter Menschen ist das keine gesunde Beziehung. Wenn einer vollständigen Gehorsam, also Manche haben das schon leidvoll erlebt, so emotionale Manipulation. Wenn du mein Freund bist, dann musst du aber jetzt XY tun, was ich mir gerade ausgedacht habe. Aber Jesus ist der Herr. Und natürlich sind wir ihm Gehorsam schuldig. Und das Erstaunliche ist, dass er uns aber seine Freunde nennt. Das ändert aber nichts daran, dass er der Herr ist. Also wir aus der Liebe heraus, in Liebe, können wir ihm dienen und lieben wir einander. Niemand hat größere Liebe, als dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Wir sind aneinander gewiesen. Wir sind in Beziehung gestellt mit anderen, denen wir in dieser Liebe begegnen können. Und wieder, deshalb ist das so wichtig, dass wir auch eingebunden sind in sein Volk, in seine Gemeinde. Dass wir wissen, wer diese anderen Leute sind. Manchmal treffe ich Leute, die sagen, ja, zu welcher Gemeinde gehörst du? Ja, auch zum weltweiten Leib Christi. Das Schöne beim weltweiten Leib Christi ist, der geht dir selten auf den Keks. Also manches schon, wenn du dann liest, was da irgendwelche Leute machen, aber diese kommen dir nicht zu nah. Aber wenn du mit einem auf Tuchfühlung bist, im gleichen Team, im gleichen Hauskreis, in der gleichen Dienstgruppe, so, dann wird es plötzlich anstrengend. Und dann ist genau diese Liebe gefragt, von der Jesus redet. Also die ganzen Einanders im Neuen Testament, dient einander, vergebt einander, ertragt einander in Geduld, da brauchst du konkrete Menschen, mit denen du das übst und die du nicht nur einmal triffst. Deshalb die Einladung, wenn du noch nicht fest angedockt bist in dieser Gemeinde oder in einer anderen Gemeinde, ja, mach dich da verbindlich, dass du in dieser Liebesbeziehung auch mitwachsen kannst und mitdienen kannst. Ich glaube, es ist ein großer Segen drin. Und das ist ein Boden, aus dem Frucht wachsen kann. Und das ist das Dritte. Wir haben die Berufung, Frucht zu bringen. Das ist gleich Vers 2. Also nochmal von vorne. Ich bin der wahre Weinstock, mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Manche kriegen da jetzt ein bisschen die Krise. Und da kommt dann wieder so ein Verdammnisding rein oder so. Nochmal, es ist das Natürlichste auf der Welt, dass wir im Weinstock sind und die Rebe, die muss sich auch nicht anstrengen, Frucht hervorzubringen. Sondern das wächst aus der Verbindung mit dem Stamm. Jesus erzählt immer wieder Gleichnisse vom Reich Gottes und die Pointe ist immer, dass es sich ausbreitet. Wie ein Samenkorn, das klitzeklein ist und es wächst zu einem großen Baum. Und so will er durch uns wirken, so will er, dass in uns Frucht wächst, so sucht er diese Frucht. Und das ist nicht was uns jetzt Angst machen muss, sondern wo wir uns freuen können auf diese Verheißung, dass er durch dich hindurch wirken will. Also nicht, dass du jetzt erstmal, er will jetzt erstmal Leistung sehen und dann überlegt er, ob du dann sein Freund bist, sondern aus dieser Beziehung mit ihm lässt er Frucht wachsen. Und er will, manchmal haben wir so geistliche Theorien, ja, das ist alles im Verborgenen. Nein, er will, dass da Dinge sichtbar sind, dass Dinge wachsen in deinem Leben. Und dann da sagt er, eine jede Rebe, die Frucht bringt, die reinigt er. Ja, da kommt dann so ein Winzermesser oder so eine Gartenschere zum Einsatz. Das kann auch mal schmerzhaft sein. Okay, bestimmte Dinge, die treiben aus, du verzettelst dich. Jesus möchte da Fokus reinbringen, dass Frucht wachsen kann. Okay, zum Schluss die Frage, was meint er denn, wenn er von Frucht redet? Es war immer gut, in Zusammenhang zu gucken. Die ganze Zeit ist hier ja von Liebe die Rede. Bleibt in meiner Liebe. Niemand hat größere Liebe. Da wo diese Liebe wächst, wächst Frucht. Wo du in der Beziehung zu Gott wächst, wo du liebevoll anderen Menschen begegnen kannst, verherrlicht er sich und wirkt durch dich und segnet durch dich andere. Und du repräsentierst Jesus in dieser Liebe. Natürlich bruchstückhaft, aber immerhin. Ein zweites, was Jesus hier mehrfach nennt in dieser Rede, ist das Thema Gebet. Ich habe bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, auf das, worum ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Also wir dürfen Frucht erwarten im Gebet, aus der Verbindung mit ihm, dass durch Gebet Dinge passieren. Und wieder, das ist kein Automatismus, das ist nichts, was wir machen können, aber wir sind eingeladen, in dieser Verbindung mit ihm zu sein. Und er will durch unser Gebet Frucht wachsen lassen. Und wenn wir, ich habe da neulich mal ausführlicher darüber geredet, es gibt natürlich Dinge, die Gott tut, die wir nicht tun können. Das leuchtet jedem sofort ein. Aber es gibt auch Dinge, die Jesus uns aufträgt, die er nicht tut. Also er sagt uns, dass wir beten sollen. Das ist unser Part. Er sagt uns, dass wir Zeugen sein sollen. Das ist unser Part. Und wir tun es in seiner Kraft. Wir tun es aus der Verbindung mit ihm. Aber Jakobus 4 steht zum Beispiel, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ich denke, okay, souveräner Gott, der weiß doch sowieso, was am besten ist und so weiter. Da kann man sich theologischen Knoten in den Kopf machen. Aber es ist der Weg, den der souveräne Gott erwählt hat, zu handeln. Häufig ist durch das Gebet seiner Kinder. Und da will er Frucht wachsen lassen. Und er lädt uns ein, Menschen des Gebets zu werden immer mehr. Und schließlich, hier Vers 8 sagt Jesus, daran wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Und beim Stichwort Jünger können wir ein bisschen quer lesen und merken, da geht es immer sofort darum, ja, dass wir mit Jesus auf dem Weg sind, dass wir ihm folgen und dass wir andere mit reinnehmen. Macht zu Jüngern alle Völker, sagt Jesus zu den Jüngern. Das gehört in die Basisaufgabenbeschreibung. 2. Timotheus 2,2 kann man sich gut merken, 2,2,2. Was du von mir gelernt hast vor vielen Zeugen, sagt Paulus zu Timotheus, das befiehlt treuen Menschen an, die fähig sind, auch andere zu lernen. Das ist das Mustervers für geistliche Multiplikation. Also Paulus sagt zu Timotheus, das, was du von mir gelernt hast, das bring jetzt der nächsten Generation bei, und zwar treuen Leuten, die auch fähig sind, andere zu lernen. Also 4 Generationen in einem Vers. Ich mache nochmal ein bisschen was Kompliziertes, Botanisches zum Schluss. Was ist die Frucht eines Apfelbaums? Das ist kompliziert. Ein Apfel? Ah, ein neuer Baum, da kommt jemand aus der Landwirtschaft. Also wir freuen uns über die Äpfel, aber ich sag mal, die Erfüllung des Baumes endet nicht da, wo du einen Apfelkuchen machst, sondern da sind Samen in den Äpfeln, damit neue Bäume wachsen können. Ne? Und so baut Jesus sein Reich. Dass wir Multiplikatoren sind, dass ein Apfelbaum einen neuen Apfelbaum hervorbringt, dass ein Jünger einen neuen Jünger hervorbringt, dass eine Kleingruppe eine neue Kleingruppe hervorbringt, dass eine Gemeinde eine neue Gemeinde hervorbringt. Ihr versteht das Prinzip. Und dann kommen Menschen, dann kommen wir und sagen, okay, schöne Frucht, aber die Kerne stören ein bisschen. Dann züchten wir kernlose Trauben. Ne? Kennt ihr? Das ist so, muss man nicht dauernd... Aber das ist eigentlich nicht der Sinn der Sache gewesen. Oder dieses von diesen Großkonzernen, dieses Getreide, was du nicht wieder aussehen kannst oder so, weil die wollen, dass du immer wieder welches kaufst. Das ist nicht die Idee im Reich Gottes. Es gibt solche Christen, ja, da musst du immer wieder neu zum Laden gehen. Aber die Idee ist, dass wir wieder ausgesät werden können. Die Idee ist, dass da Same ist, dass neues Leben entsteht. Und dass Jünger hervorbringen. Justin Welby war bis Januar Erzbischof von Canterbury, also das Oberhaupt der anglikanischen Kirche, und er hat vor ein paar Jahren das sehr schön formuliert, was der Auftrag der Kirche ist, und dann das zum Schluss. Ich habe es einmal auf Englisch und dann übersetze ich euch das. I want to start by saying just 2 simple sentences about the church. 2 einfache Sätze über die Kirche, über die Gemeinde. First, The church exists to worship God in Jesus Christ. Also das Erste, die Kirche existiert dafür, Gott in Jesus Christus anzubeten. Second, the church exists to make new disciples of Jesus Christ. Zweitens, die Kirche existiert, um neue Jünger von Jesus Christus zu machen. Everything else is decoration. Some of it may be very necessary, useful or wonderful decoration, but it is decoration. Also ich weiß nicht, ob ihr mal im anglikanischen Gottesdienst wart. Das kann sehr viel Brimborium sein. Aber er sagt, alles andere, also Anbetung und Menschen zu Jüngern machen, alles andere ist Dekoration. Vielleicht notwendige, vielleicht nützliche, vielleicht wunderschöne Dekoration, aber es ist Deko. Wir haben den Auftrag, Jesus anzubeten. Wir sind seine Freunde und wir sind berufen, Menschen zu Jüngern zu machen. Und dazu will er uns segnen. Und Herr, ich danke dir, dass du uns einlädst, in dir zu sein. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, deine Kinder zu sein, dass du uns erwählt hast, ehe der Welt grundgelegt war. Und du lädst uns ein, in dir zu sein, in dir zu bleiben, in dir zu lieben, diese Liebe weiterzutragen, Frucht zu bringen für diese Welt, die dich so sehr braucht. Segne du uns, Herr, und mach du uns zum Segen. Amen.